Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Adolf Hitler hat 1933 München zur Hauptstadt der deutschen Kunst erklärt. Der Anlass, die Grundsteinlegung für das Haus der deutschen Kunst. Dieses monumentale Gebäude, das für so viele Schlagzeilen bis in die jüngste Vergangenheit gesorgt hat. Die Kunst war den Nazis enorm wichtig. Sie haben Kunst systematisch geraubt oder auch Eigentümer enteignet. Und entsprechend umfangreich und auch wertvoll waren verschiedene Nazi-Kunstsammlungen, die nach dem Krieg von den Alliierten sichergestellt wurden. 3.100 Kunstwerke sind in der Nachkriegszeit aus dem Besitz hochrangiger Nazis an den Freistaat Bayern übereignet worden und fast 900 davon in den Bestand der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen geraten. Welche Werke waren das? Wer hat sie wie zwischen den Museen verteilt? Warum wurden einige Werke an wen sogar auch verkauft? Welche Institutionen, welche Personen waren daran beteiligt? Wichtige kunstgeschichtliche und vor allem auch zeitgeschichtliche Fragen, denen der Historiker Johannes Gramlich nachgegangen ist. Begehrt, beschwiegen, belastend heißt die Studie, die gerade jetzt erschienen ist. Johannes Gramlich ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen und jetzt am Telefon. Einen schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Die Kunstsammlungen der NS-Elite, betrachten wir doch mal zunächst die unmittelbare Nachkriegszeit. Wie sind denn die Alliierten vorgegangen mit dieser Kunst? Welchen Stellenwert hatte denn damals das Stichwort Reparation oder auch das Stichwort Restitution?
Also wenn wir von den Kunstwerken sprechen, dann hatte vor allem die Restitution einen Stellenwert, weil das in der Regel Unikate war, die man nicht als Reparation finanziell entschädigen konnte. Und die Restitutionspolitik hatte für die Alliierten, insbesondere für die Amerikaner, durchaus einen hohen Stellenwert. Sie haben das ernst genommen und engagiert betrieben, würde ich sagen, und haben für ihre Besatzungszonen, man kann schon sagen, relativ weitreichende Bestimmungen zur Restitution von Kunst erlassen.
Jetzt unterscheiden Sie, Herr Gramlich, zwischen äußerer und innerer Restitutionspraxis. Was ist damit gemeint? Können Sie es kurz erläutern?
Ja, das ist relativ einfach. Die äußere Restitution betraf Staaten, die Deutschland im Krieg besetzt hatte. Das waren Restitutionen an diese Staaten. Die innere Restitution betraf Verfolgte innerhalb des Deutschen Reichs. Also wenn ich vielleicht zu diesen 3.100 Kunstwerken noch eine Bemerkung machen darf, das waren nicht nur hochwertige oder auch minderwertige Werke der bildenden Kunst, sondern das ging runter bis hin zu Einrichtungsgegenständen, Hausrat und dergleichen. Ja, also solche Dinge befanden sich auch unter diesen 3.100 Objekten. Wenn wir jetzt fragen, wie hat das funktioniert, dass die an den Freistaat Bayern gegangen sind, dann war grundlegend dafür ein Direktiven der Alliierten, der vier Besatzungsmächte gemeinsam. Ja, also diese Direktiven waren für ganz Deutschland gültig, wurden 1947, 48 bereits formuliert. Und diese Direktiven besagten, dass das Vermögen von der NSDAP und ihren Funktionären auf das Bundesland übertragen werden soll, in dem dieses Vermögen gelegen war. Und da im Freistaat Bayern bei Kriegsende besonders viele Kunstgegenstände aus NS-Besitz sich befunden haben, war das Thema, wenn wir es jetzt für Kunstgegenstände besprechen, für Bayern besonders relevant. Der eigentliche Übereignungsprozess war relativ einfach und simpel. Das Bayerische Landesamt für Vermögensverwaltung und Wiedergutmachung hat Zug um Zug sogenannte Übertragungsurkunden ausgestellt, in denen die betreffenden Objekte dann auch genau aufgeführt waren. Und das Finanzministerium hat diese Urkunden für den Freistaat Bayern dann quasi als Empfänger unterzeichnet. Und damit war dieser Übereignungsakt für die aufgeführten Objekte dann formal durchgeführt. Es war also quasi ein interner Verwaltungsakt.
Die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, also der Plural sagt das schon, das sind natürlich eine ganze Reihe von Museen. Wie sind jetzt die Kunstwerke da in die einzelnen Museen gewandert?
Ja, also die Staatsgemäldesammlungen sind eine Reihe von Museen, aber schon mit einer einheitlichen Verwaltung. Und da wurde schon zentral entschieden, was für die einzelnen Häuser von Relevanz sein könnte. Und bei der Auswahl, also bei dem, für das man sich als Staatsgemäldesammlung dann eben aus diesen NS-Beständen interessiert hat, kann man drei Kriterien benennen, die da ausschlaggebend waren. Das war erstens natürlich die Frage, was ist museumswürdig? Das wollte man auf jeden Fall haben. Es ging aber etwas weiter. Zweitens war es auch die Frage, was könnte zur Ausstattung von Behörden dienen? Ja, auch das hat man übernommen. Und in manchen Fällen zumindest hat auch so ein gewisser dokumentarischer Charakter eine Rolle gespielt, vor allem mit zeitgenössischer Kunst aus der NS-Zeit. Ja, bei der dann eventuell klar war, dass es nie in den Museen gezeigt werden würde, die man aber bewahren wollte, um eben Dokumente von Kunst der NS-Künstler zu haben.
Jetzt konnte man jahrzehntelang durch bayerische Museen laufen, durch Gemäldesammlungen, ohne zu wissen, woher diese Werke kommen. Also wurde da ein bisschen so der Mantel des Schweigens ausgebreitet?
Es wurde definitiv ein bisschen der Mantel des Schweigens ausgebreitet. Ja, das kann man zeitlich ein bisschen unterteilen. Also diese Übereignungsprozesse selbst gingen in den 50er Jahren los und zogen sich bis Ende der 60er Jahre, dass diese Prozesse überhaupt mal abgeschlossen waren. Und in dieser Zeit hatte man kein großes Interesse daran, in den Museen oder auf anderem Wege klarzumachen, dass diese Objekte zumindest zum Teil in den Museen hängen und eben diese Provenienzen Göring, Hitler etc. haben. Ja, das hatte damit zu tun, das hatte durchaus gewisse strategische Überlegungen auf der einen Seite, dass man sich darum sorgte, dass das für eine gewisse Verherrlichung in Deutschland eben für diese NS-Funktionäre führen könnte, nach dem Motto, was die alles Tolles gesammelt haben. Auf der anderen Seite fürchtete man auch immer noch gewisse Ansprüche von außen, also insbesondere von Staaten, die Deutschland im Weltkrieg besetzt hatte, und war deshalb darum bemüht, das ruhig, still und diskret zu behandeln, ja, ab den 60ern. Und dieses Schweigen bricht in den 80ern so ein bisschen auf. Da kommt aber das Problem hinzu, dass inzwischen Leute in der Verantwortung waren, die tatsächlich gar nicht mehr genau wussten, was es mit den Objekten auf sich hatte und dem auch dann fürs Erste nicht weiter nachgegangen sind.
Jetzt ein ganz erstaunlicher Vorgang, Herr Gramlich. In den 60er Jahren haben die Staatsgemäldesammlungen ja auch mehr als 100 Gemälde verkauft. Einige davon sogar auch an ehemalige Nazis. Wie kam es dazu?
Ja, also der grundlegende Verkauf in den Ende der 60er, Mitte der 60er Jahre wurden gut 100 Gemälde aus diesen NS-Beständen von den Staatsgemäldesammlungen verkauft. Das hing damit zusammen, dass dieser Übereignungsprozess in der Zeit weitgehend abgeschlossen war. Man sondierte, was man nun alles hat. Das waren diese knapp 900 Werke und sortierte eben aus, was man da zu diesem Zeitpunkt der Meinung war, nicht mehr brauchen zu können. Ja, und es wurde auf dem Markt verkauft und von dem Erlös, das ist so ein bisschen eine kleine Pointe von rund 1 Million D-Mark, damals wurde ein Kunstwerk der Moderne angeschafft, das bis heute in der Pinakothek der Moderne auch zu sehen ist. Das ist das eine. Das andere, wenn Sie ansprechen, dass auch verkauft wurde an Funktionäre des Nationalsozialismus und deren Angehörige. Ja, das hat in der Tat auch stattgefunden. Das war ein längerer Prozess, der schon in den 1940er Jahren losging und der darin seinen Anfang nahm, dass eben diese enteigneten NS-Funktionäre und deren Angehörige plötzlich wieder auf den Plan traten und ihr Vermögen zumindest in Teilen zurückhaben wollten.
Zum Beispiel die Tochter von Heinrich Hoffmann, Henriette Hoffmann von Schirach.
Genau, Henriette Hoffmann von Schirach hat sich in diesem Zusammenhang besonders hervorgetan. Ja, sie war besonders hartnäckig. Auch diese Verhandlung ging dann jahrelang. Und das hatte schlicht damit zu tun, ja, die Partei, die NSDAP, war 45 aufgelöst und verboten worden. Das Vermögen der Partei war demnach herrenlos und es konnte darüber verfügt werden. Bei den Funktionären war es etwas komplizierter, denn die mussten erstmal formal enteignet werden. Und das geschah über diese Spruchkammerverfahren, die nach 45 durchgeführt werden, die einen individuellen Grad an Schuld und Verantwortung ermessen sollten und dann entsprechende Sühnemaßnahmen auferlegten. Und zu diesen Sühnemaßnahmen zählte eben die Enteignung des Privatvermögens. Aber da diese Spruchkammerverfahren dazu tendierten, relativ milde zu urteilen, waren Personen wie Henriette Hoffmann von Schirach, die Sie ansprachen, von der Enteignung nicht betroffen. Also ihr Privatvermögen war nicht enteignet. Und sie trat nun an den Freistaat Bayern, auch an die Staatsgemäldesammlung, sagten, das alles habt ihr sichergestellt von meinem Ehemann und von meinem Vater Heinrich Hoffmann. Das gehört aber eigentlich mir selbst. Ihr müsst es mir zurückgeben. Und dann kamen langjährige Verhandlungen, in denen sie tatsächlich allerhand zurückbekommen hat, unter anderem auch mindestens 4 Werke, von denen wir heute wissen oder davon ausgehen, dass es Raubkunst war. Also das ist eine besonders bittere Folge dieses Prozesses.
Was bedeuten denn Ihre Ergebnisse für die Bayerischen Staatsgemäldesammlung? Werden Ihre Erkenntnisse zum Beispiel zu weiteren Restitutionen führen?
Ja, genau. Also die Erkenntnisse haben dazu geführt, dass wir diesen Bestand einfach nochmal viel besser kennenlernen konnten. Wir wissen nochmal viel genauer, durch welche Hände er gegangen ist, wer in der Vergangenheit dazu schon geforscht hat und wer nicht dazu geforscht hat. Das heißt, es ist auf jeden Fall auch von Vorteil für die einzelnen Provenienzen. Wenn wir fragen, was bedeutet es für die Staatsgemäldesammlung, würde ich auch sagen, es bedeutet vor allem erst einmal, dass die Staatsgemäldesammlung ihre eigene Geschichte kritisch aufarbeiten, was ich für einen sehr wichtigen Schritt halte. Und wenn wir die Forschungsergebnisse uns anschauen, sehen wir vor allem auch, die Studie zielt ja mehr auf die unmittelbare und frühe Nachkriegszeit, dass es da eben doch gravierende Versäumnisse auf Seiten des Freistaats und auch auf Seiten der Staatsgemäldesammlung gegeben hat im Umgang mit diesen Werken. Und ja, dafür gilt es jetzt halt einfach umso mehr Verantwortung zu übernehmen, das Versäumte nachzuholen und also einfach intensiv, aktiv Provenienzforschung zu betreiben, Provenienzen zu klären, die Dinge transparent nach außen zu tragen. Wir melden laufend Werke an lostart.de, eine öffentlich zugängliche Datenbank, 404 Werke insgesamt aus diesem NS-Bestand. Und natürlich, wenn wir NS-Raubkunst identifizieren, dass wir diese dann auch restituieren.
Johannes Gramlich, begehrt, beschwiegen, belastend, die Kunst der NS-Elite, die Alliierten und die bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Das ist der Titel dieses Buches. Gerade ist es im Böhlau Verlag erschienen. Ich danke Ihnen, Herr Gramlich.
Ich danke auch.